Revisit, zweite Mal zweistimmig.
Ja.
Wir haben einen Gast.
Und wer ist das?
Christine Vogt heißt sie. Dr. Christine Vogt ist Museumsleiterin in Oberhausen.
Was für ein Museum ist das denn?
Das ist jetzt Galerie Ludwig im Schloss Oberhausen.
Okay.
Und das Interessante ist, die Frau kommt gebürtig aus dem Sauerland, aus Neermünster, hat studiert in Aachen, ist jetzt in Oberhausen. Jetzt frage ich dich, kennst du das Sauerland?
Nicht unbedingt, nein.
Also wir sind damals noch, das war für uns großer Urlaub, wenn man in die Berge des Sauerlands kam. Kennst du Aachen?
Auch nicht so sehr.
Aachen ist die Stadt
von... Ich kenne das Ruhrgebiet.
Das ist gut. Aachen ist die Stadt von Rezo, ist die Stadt von Julian Bam und ist die Stadt unseres Ministerpräsidenten. Christine Vogt, coole Frau, habe ich schon kennengelernt. Die steht draußen und die holen wir jetzt rein. Hast du Fragen? Hast du Ideen?
Natürlich habe ich Ideen.
Nicht verraten? Okay, da ist unser Gast. Einmal Applaus, Applaus! Da ist sie. Aus Oberhausen mit allen Fairnessen des öffentlichen Nahverkehrs nach Essen durchgeschlagen.
Ja, das ist auch so ein Ort hier. Also das ist hier der Buchladen vom Korrektiv im Literaturviertel. Liegt ein bisschen brach, was schade ist.
Sehr toller Ort. Also ich kann das vorher nicht. Ich bin sehr beeindruckt.
So, dann können wir jetzt an der Stelle aufhören, weil das war... Nein, das ist nicht der Grund. Meine Frage ist, das Museum ist ja eigentlich auch so ein Ort. Also Christine ist Museumsleiterin, ist das richtig? Direktorin?
Direktorin.
Ja, was steht im Vertrag?
Direktorin.
Direktorin, das ist der Unterschied wie Schauspielchef oder Intendant oder sowas. Ne?
Ja, vielleicht.
Das Komische ist, ist ein Museum ein Ort? Also nachts im Museum, im Moment, lange waren Museen auch geschlossen, jetzt sind sie wieder zugänglich, aber nicht so, wie man es will.
Ja, also ein geschlossenes Museum hat natürlich seinen Zweck verwirkt. Was soll Museum? Museum zeigt die Dinge und wenn das nicht geht, dann ist es ganz schlecht. Wir haben jetzt wieder geöffnet, wie viele andere Häuser auch, aber Museum ist natürlich auch Begegnungsort. Das ist uns in Oberhausen, in der Ludwig-Galerie auch ganz wichtig. Wir machen sehr, sehr viel mit Kindern und Jugendlichen. Wir machen sehr, sehr viel Veranstaltungsformate und das geht jetzt nicht und das ist schon wirklich schade.
Das müssen wir mal sagen. Viele Leute waren wahrscheinlich das letzte Mal im Museum, als sie mit der Schulklasse hingeschickt wurden.
Was?
Ja, soll es geben. Aber Museum ist nicht mehr dieses
Nein, sowieso nicht. Also ich meine, hier im Ruhrgebiet, also hier gibt es ja 21 Ruhrkunstmuseen, eine reiche Landschaft. Ich kann allen nur empfehlen.
Und sie zählt jetzt in alphabetischer Reihenfolge
ja,
auf.
Ja, könnte ich.
Nein, echt?
Das erspare ich uns jetzt lieber. Also ich kann das wirklich nur empfehlen und wir als Ludwig-Galerie, wir sind ja gar kein klassisches Museum, sondern wir sind hier ein Ausstellungshaus. Also alle 3,5 Monate gibt es bei uns was ganz Neues zu sehen und von daher ist langweilig und so und es bewegt sich nichts, sowieso nicht unser Thema.
Genau, um das mal Leuten zu sagen, die weder Oberhausen noch die Museen kennen. Also ich habe ja mal gesagt, Oberhausen ist keine Stadt, sondern ein Eisenbahnknotenpunkt, der einen Namen brauchte. Das ist historisch sogar einigermaßen haltbar.
Ja, schon, ja.
Und dann gibt es dieses Schloss Oberhausen für Leute, die jetzt in meinem Alter sind, die noch ins Old Daddy gefahren sind oder sowas. Das ist die richtige Auswahl von der A42. Nicht die neue, wo man direkt in dieses Einkaufszentrum geht, sondern die nach Oberhausen Zentrum führt, wo man dann zu Luise-Albertshalle kommt, zum Ebertbad kommt, zu den Kurzfilmtagen kommt. Wenn man da auf dieser 36-spurigen Highway-Zubringerstraße ist, etwas zurückgesetzt rechts, dieses wunderbar schöne rote Gebäude, das ist das Schloss.
Genau, so ist es.
Und das Schloss ist wahrscheinlich schon ein bisschen gehübscher. Es ist kein Schloss, sondern...
Doch. Das ist schon, also es wurde immer als Schlösschen, als Haus Oberhausen wurde es am Anfang bezeichnet.
Namensgeben, das ist wichtig.
Ja, genau. Es ist schon eine adelige Anlage. Mhm. Und die Geschichte ist eben so, das ist schon richtig mit dem Haltepunkt. Es ist ja eine ruhrgebietstypische Stadtgründungsgeschichte, sage ich jetzt mal. Oberhausen ist so entstanden, dass bei der Köln-Mindener Eisenbahn es Mitte des 19. Jahrhunderts einen Paragraphen gab, dass alle 50 Kilometer ein Haltepunkt her muss. Und dann haben sich die Ingenieure da hingesetzt und haben hier einen Pin und da einen Pin. Und das war auf der grünen Wiese. Da ist heute der Bahnhof von Oberhausen. Und dann haben die drumherum geguckt und dann haben die gesehen, da ist das Schloss.
Aber da haben sich zwei Linien gekreuzt. Ne? Die haben Osterfelder und die Köln-Mindener.
Ja, die haben da schon da zusammen. Ja, aber nichtsdestotrotz musste der Name daher. Ich sage immer, wenn die noch weiter geguckt hätten dann, und nicht nach Schloss Oberhausen, sondern nach Burg Vondern, dann hieße der Ort heute nicht Oberhausen, sondern Vondern. Also das hätte vielleicht auch noch sein können.
Und ich sage, das ist...
Das ist historisch jetzt aber nicht so bewiesen.
Gut, man kann sagen, Oberhausen heißt ja Hausen, das heißt ja nicht Wohnen, weil es was vom Hausen hat, weil es im Ruhrgebiet ist. Nein, nochmal ganz kurz...
Nee, von Haus.
Ich will dich gar nicht abdrängen, wenn du nicht weiterkommst mit meinem Gelaber, hau rein, stell deine Fragen.
Ich habe nicht ganz verstanden, was mit diesen Kreuzen und so weiter. Das waren halt Linien, die sich dann gekreuzt haben an einem Punkt und da hat man was festgelegt.
Pass auf, das kann ich dann erzählen, bevor Sie das erzählen, warum ich die Frage gestellt habe. Also viele Städte im Ruhrgebiet vor 120 Jahren waren das keine Städte, sondern Dörfer.
Ja.
Und die haben dann immer Namen bekommen, die es vorher gar nicht gab zum Teil. Also auch Wuppertal, was nicht im Ruhrgebiet ist, war ja nicht Wuppertal. Und Oberhausen ist dadurch entstanden, dass da zwei sehr, sehr wichtige Eisenbahnlinien sich gekreuzt haben. Mhm. Die haben Osterfelder und die Köln-Minden.
Ja, genau.
Und da war dann, da siedelten sich Menschen an und da musste das Ding, was früher Osterfeld und Stärkrad und sonst hieß, musste einen Namen bekommen.
Ja, da mussten auch Haltepunkte hin, weil ich glaube auch, ich meine, ich bin technisch natürlich, habe ich keine Ahnung, ich
Ach,
bin
ja Museumsdirektorin,
aber ich glaube, das war auch, dass da so ein Wassertank war, damit dann die Lok aufladen konnte. Ja, okay. Meinte, dass eben mein Zug ausgefallen ist, da wäre auch das Wasser ausgegangen bei der Hitze? Egal, das klären wir dann ein andermal.
Das wäre eine Begründung, die ich bei der Bahn noch nicht gehört habe, wegen Dampfmangel auf Linie 11. Okay, ja, ist ein anderes Thema.
Wenn sich da zum Beispiel jetzt, das waren ja Eisenbahnlinien, wenn ich das richtig verstanden habe, die sich dort kreuzen zu der damaligen Zeit, was für eine Kultur, also in welcher Kultur waren die Menschen, die dort, die ersten Menschen, die dort antrafen, geprägt?
Das waren vorher schon Menschen da, jetzt nicht die Oberhausener ganz fertig machen.
Naja, das waren, also Oberhausen war, wie viele der anderen Ruhrgebietsstädte auch, das war eine dörfliche, also es gab kleinere und größere dörfliche Zusammenhänge, sage ich jetzt mal, also das, was heute Altoberhausen ist, da Stärkrade natürlich, war ja einer der größten Stadtteile, Osterfeld, aber auch noch etliche andere, und es war eine ländliche Bevölkerung, die natürlich, also die Antoni-Hütte ist ja die erste Hütte in Oberhausen.
Im Ruhrgebiet.
Im Ruhrgebiet überhaupt, wo Kohle abgebaut wurde. Die haben natürlich auch solche Dinge schon gemacht, aber das war natürlich erstmal auch noch eine vorindustrielle Gesellschaft und die dann durch die Industrialisierung und durch Kohle und Stahl dann zu einer Großstadt nach und nach zusammengewachsen ist. So muss man es, glaube ich, sehen.
Wenn wir jetzt über Oberhausen heute reden, dann leider, viele fahren an dem Museum vielleicht vorbei, man ist fixiert auf den Gasometer. Oh, jetzt Blicke.
Wir haben ein Kombi-Ticket mit dem Gasometer und ich arbeite mit meiner lieben Kollegin Janine Schmitz. Wir arbeiten eng zusammen. Also wenn Sie in Gasometer gehen, können Sie anschließend mit dem Kombi-Ticket zu uns kommen. Alles prima.
Und dann natürlich das Zentrum, was ja vielleicht das größte Kunstwerk der populären Kultur der heutigen Zeit ist. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Mich interessiert immer was Privates. Ich habe es gelesen aus Neheim-Hüsten. Die Frau kommt aus dem Sauerland. Und jetzt der Ruri blickt ja so ein bisschen so von hohem Berge herab ins Sauerland und denkt, ach, der Sauerländer, ja. Mhm. Das sind die, die am Wochenende in Dortmund da den Scheiß kaufen, den bei uns keiner haben wollte. Das Sauerland ist ganz anders, als wir denken. Also das ist ja auch, Neheim-Hüsten ist ja die Leuchtenstadt, glaube ich.
Absolut.
Ne? Die berühmte Kaiserleuchte, eine der schönsten Leuchten der Welt, Schreibtischleuchten, die auch bei Bares für Rares immer für ein paar hundert Euro über den Tisch geht, die kommt daher. Mhm. Das ist eine richtig tolle Gegend und ihr seid gar nicht so doof, wie man denkt. Warum? Warum wissen das so wenige?
Ja, ich kann das jetzt ehrlich gesagt gar nicht so richtig gut beantworten, weil ich bin schon in den 80er Jahren aus dem Sauerland weggezogen, würde aber natürlich sofort bestätigen, dass das Sauerland eine ganz wunderbare Kulturregion ist und dass da natürlich auch wirklich ganz, ganz tolle Menschen wohnen. Und ich glaube, es ist so, immer müssen die Nachbarregionen Vorurteile übereinander haben. Und meine Kollegen aus dem Sauerlandmuseum in Arnsberg zeigen gerade eine Schau, das Paradies vor der Haustür. Da wird im Sauerland beleuchtet, wie die ganzen Ruhrgebietler immer ins Sauerland einfallen, um dort Urlaub zu machen. Ich glaube, das wäre eine ganz prima Sache, das jetzt mal mit diesen beiden vertauschten Sichtweisen. Kann ich uns auch nur empfehlen.
Ich habe eine Frage, nämlich war das so ein Kulturschock mäßig, als du nach Aachen kamst oder ins Ruhrgebiet, dann ging es dann auch?
Ja. Also ich war 18 und also noch sehr jung und kam von wirklich einem Dorf, ich bin nämlich gar nicht in Neheim-Hüsten, sondern in Herdringen, das ist ein noch kleineres Dorf, aufgewachsen und kam dann in eine Großstadt, die aber auch eine Uni hatte. Das war für mich ganz wichtig und ganz prägend und es war schon, mir fehlen bis heute die Worte, also es war schon auf jeden Fall sehr anders, ja.
Inwieweit anders? Also was gab es da, was es in Sauerland nicht unbedingt gab?
Ja, ich meine, der ganze städtische Kontext. Ich habe dann auch mitten in der Stadt gewohnt und so weiter. Das war schon sehr anders. Und ich habe mich dann halt entschieden, also das hat auch mein Leben ganz stark verändert. Ich habe mich dann entschieden, ich hatte mittlere Reife und arbeitete in der Verwaltung und habe mich dann entschieden, das Abendgymnasium zu besuchen, Abitur nachzuholen und dann auch zu studieren und dann auch noch Kunstgeschichte zu studieren. Und von daher war das für mich schon was sehr, sehr Prägendes und was sehr Besonderes.
Jetzt wird es interessant. Also das wusste ich nicht mit dem
zweiten Bildungsweg. Ich bin ein klassisches Geschöpf des zweiten Bildungsweges. Danke Deutschland, dass es diesen zweiten Bildungsweg gibt.
Also ich habe solche Leute, muss ich jetzt mal echt sagen, blind sagen, immer bewundert, wer irgendwie schon scheinbar am Ende seiner Bildungskarriere angelangt war, arbeiten gegangen ist und dann noch die Energie aufbringt, entweder ein Abendgymnasium oder ein Kolleg zu besuchen. Echt Respekt, finde ich super. Aachen nochmal. So, Aachen ist nicht Ruhrgebiet. Aachen ist eigentlich so das Gegenteil von Ruhrgebiet. Das ist eine Kurstadt, ja. Ich war da im Tourismuscenter, da sind die Möbel von USM Haller, da kosten allein die Regale schon 30.000 Euro. Das ist der Etat, den man in Oberhausen für Tourismusförderung hat.
Ja, also, so ähnlich. Also Aachen behauptet natürlich von sich auch, eine arme Stadt zu sein und nicht genug Geld zu haben, das ist klar. Aber natürlich, Aachen ist ganz anders, hat eine uralte Geschichte, schon eben von den Römern, dann natürlich Karl der Große, ganz wichtig, der Dom. Aber auch besonders an Aachen ist natürlich diese Dreiländerlage, also diese Euregio, das ist natürlich wirklich auch was da ganz selbstverständlich alle möglichen meiner Freundinnen und Freunde leben in Belgien und wohnen in Holland und so. Das ist das Normalste der Welt, dank der EU und des Euros muss man jetzt auch nicht mehr immer drei verschiedene Währungen in der Tasche haben und so. Also ich wurde in den 80er Jahren, ich hatte dann so einen uralten Kadett mit einem sauerländischen Kennzeichen und bin immer zu einer Freundin nach Pfalz rübergefahren zur Abendschule, um mit der zu lernen und so. Und ich wurde immer beim Rausfahren angehalten, weil ich natürlich die klassische Drogengruppe war. Da habe ich gar nichts gemacht und so. Das ist ja
Gott sei Dank. Hat sie das Zeug immer die Oma schmuggeln lassen? Oma, bring mal ein Paket für mich. Nein, hat sie nicht. Wollen wir das abkürzen? Du hast dann studiert, komischerweise, nicht nur Geschichte, sondern auch politische Wissenschaften. Ja. Was ist das für eine Kombi? Man hält ja oft diese Kunstmenschen für so abgehoben, irgendwo oben schwebend. Warum das Politische dabei?
Naja, ich bin ja aus dem Sauerland, so gesehen habe ich ja gute Bodenhaftung, ne? Also ich habe mich immer sehr für das Gesellschaftliche und für Geschichte und für Kultur interessiert. Und Kultur und das, was auch im ganzen Gesellschaftsraum läuft, gehört ja zwingend zusammen. Und von daher war das für mich interessant und war für mich auch nochmal eine wichtige Geschichte, um das Ganze mit einzuordnen. Es war am Anfang natürlich auch so, wie gesagt, ich bin zweiter Bildungsweg. Ich habe mich auch ein bisschen rangehangelt, was ist jetzt genau das, was du machen willst und was ist genau deins, aber die Kunstgeschichte ist schon genau meins.
Das hätte man früher
Inwieweit prägt sozusagen dieser Studium in diesem Politikbereich jetzt das, was du aktuell machst? Hat das irgendwie solche Auswirkungen?
Naja, das ist jetzt schon so lange her, dass ich mich an die Details auch nicht mehr erinnern kann, sage ich mal so. Aber ein Studium ist natürlich jetzt nicht nur zur Wissensaufnahme da, sondern natürlich auch, um mit Dingen umzugehen. Also ich glaube schon, dass natürlich ein gewisser Blick auf die Dinge, ein gewisses Interesse. Ich verfolge auch nach wie vor natürlich die politischen Entwicklungen und schaue damit drauf und versuche auch, also ganz vieles in der Kunst hat ja auch einen politischen Kontext in irgendeiner Form. Und das ist auch egal, ob das jetzt aktuelle Dinge sind oder ob das, was weiß ich, irgendwelche Kupferstiche aus dem 16. Jahrhundert sind oder so. Ganz viele Dinge stehen ja in so einem Kontext und das finde ich persönlich wichtig. Und ich glaube schon, dass da dieses Studium auch mit so einer Grundlage mitgelegt hat, ja, da nochmal besonders drauf zu gucken, das besonders zu beachten oder vielleicht auch in Dingen zu sehen oder nochmal mit dieser Brille auch auf Kunst zu gucken, ja, die da vielleicht auch überhaupt mir eröffnet wurde.
So. Kommen wir mal nach Oberhausen. Ich finde, da passt das ja, dieses politische Engagement. Da reden wir nachher noch drüber. So als der Krieg vorbei war und als Sozialdemokraten quasi noch Alleineigentümer des Ruhrgebiets waren, da war ja Oberhausen, stand ja für die Volkshochschule, stand für Hilmar Hoffmann, stand für die Kultur für alle. Also wo dann sogenannte einfache Menschen ohne Abitur, ohne klassischen Bildungshintergrund auch Kultur machen und daran teilhaben sollten.
Ja, klar.
Wie sehr ist Oberhausen diese Galerie, wie sehr ist die vielleicht dann doch erdiger als andere Häuser?
Ja, das ist jetzt, also Entschuldigung, ich würde jetzt mal sagen, also im Ruhrgebiet gibt es, glaube ich, schon viele geerdete Museen. Ja. Also das würde ich schon auf jeden Fall so für mich auch mit, wie ich das beobachte, auch mit unterschreiben. In Oberhausen war es eben so, dass nach dem Krieg 1947, wo wirklich noch nichts da war und so, die Stadtväter und Mütter entschieden haben, eine städtische Galerie zu gründen. Ohne, dass es eine Sammlung gab, ohne, dass es irgendwie tatsächlich jemanden gab, der sagte, hier, ich gebe euch die und die Kunst, um das zu machen, sondern aus so einem Gedanken des Friedens und wir müssen Kultur reinbringen, damit eben solche Dinge wie die nationalsozialistische Zeit nicht nochmal vorkommen können, da reinzubringen. Das ist natürlich auch ein Glaube oder ein Gedanke daran, dass Kunst und Kultur auch was verbessern kann in der Gesellschaft und der Meinung sind wir natürlich auch alle, die wir
da will ich jetzt reingehen, da möchte ich direkt reingehen. Also ich male ja nicht ein Bild, da steht drauf, schlagt eure Frauen nicht oder so. Also wie sehr ist das wichtig, die Kultur, für das, was eine Stadt ausmacht? Oder ist das nur, sonntags gehen wir hin und wenn die Oma zu Besuch ist, dann führen wir die da aus?
Nein, also natürlich ist es aus meiner Sicht total wichtig und wir machen auch immer ganz viel Formate, Diskussionsrunden, Führungen oder wie auch immer, wo wir nochmal versuchen, auch die Kunst sozusagen und die Aussage, die Kunst natürlich auch immer irgendwie hat, nochmal den Leuten auch verbal und tatsächlich lebendig zu erklären. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sich mit Kunst und Kultur auseinanderzusetzen, weil das natürlich unglaublich den Erfahrungshorizont erweitert, weil es natürlich zum Nachdenken anstößt, eine der wichtigsten Dinge überhaupt. Also man hat ja vielfach das Gefühl, auch wenn man jetzt die sozialen Medien und gewisse Dinge da irgendwie sieht, dass überhaupt erstmal geredet wird und dann das Hirn eingeschaltet wird. Das ist natürlich irgendwie schwierig. Da, also man lernt natürlich im Museum auch überhaupt, sich mit einer Arbeit auseinanderzusetzen, sich mit einem Bild, also auch in den Dialog zu gehen oder auch in eine Dissonanz, je nachdem wie auch immer. Und ich glaube, dass es eine der zentralen Dinge ist. Das andere ist natürlich auch das Museum Stil- und Formbildung. Ja. Ich sage immer, alle Ingenieure müssen unbedingt ins Museum gehen, damit die, die Maschinen entwickeln und so weiter, auch wissen, wie Formen aussehen. Da bin ich ganz bei Herrn Osthaus. Also so, das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Und, ja.
Also ich sag mal, ich wollte dich was fragen. Also was sind deine ersten Museumserfahrungen?
Tatsächlich war ich halt im Gasometer, was gerade im genannt
wurde.
Was
hast du da gesehen? Weißt du das noch?
Das war diese Bergausstellung.
Matterhorn.
Ja, der Berg ruft.
Genau, genau, da war ich.
Das Matterhorn war das, ne?
Auch, ja. Ich fand das tatsächlich beeindruckend, deshalb aufgrund der Tatsache, da ich eine Vorliebe natürlich für Berglandschaften habe. aber auch, dass das halt so mächtige Bilder auch waren. Und tatsächlich war mir der Name dieser Galerie, wo sie halt Direktorin sind, nicht bekannt. Ich war halt im Gasometer. Sie haben gesagt, wenn man ein Ticket dort kauft, hat man eine Kombimöglichkeit. Und das war für mich nicht bekannt als Jugendliche. Ich weiß,
aber ihr wart mit der Schulklasse da oder was?
Nein, ich war allein dort. Genau. Und das war mir halt nicht bewusst. Wie kann man das den Jugendlichen vor allem so bewusster machen, dass es noch andere Museen gibt, außer dem mächtigen Gasometer, der dort steht, mit seinen Ausstellungen? Haben Sie da irgendwie so eine Idee?
Also wir versuchen das natürlich über verschiedene Arten und Weisen. Wir haben eine ganze Reihe von Kinder- und Jugendprogrammen, wie man das ja auch heute nennt, in der Museumspädagogik, die wir machen. Wir machen ein Format, das nennen wir Ludwig-Charts. Da bekommen wir auch, da sind wir ganz stolz, eine Förderung vom Bund. Also weil sonst könnte man sich das ja auch immer alles gar nicht leisten. Aber tatsächlich, der Bund fördert die Ludwig-Galerie in Oberhausen. Wo wir versuchen gerade an Jugendliche, es gibt immer so Alterskategorien, die sehr schwierig zu erreichen sind, zu erreichen. Und eben über eine gewisse Art und Weise, wie mit der Kunst umgegangen wird, wie die selber sich die Kunst erarbeiten können und so weiter, das zu machen, das verbreiten wir schon auch relativ weit über die diversen Kanäle, die man halt so hat. Also wir sind auch im Internet sehr aktiv. Also wir haben eine Volontärin, die ganz stark Twitter und Facebook und keine Ahnung, Instagram und diese ganzen Dinge bedient. Wir haben auf der Webseite das alles stehen und versuchen, das darüber zu machen. Es ist natürlich wie immer, alle erreicht man nie und so erreichen wir auch nicht alle. Aber wir sind da wirklich, würde ich jetzt doch mal selbstbewusst sagen, sehr weit vorne, weil wir auch wirklich zwei Kolleginnen, Ursula Bendorf-Debenbrock und Sabine Falkenbach haben, die das sehr, sehr fördern und sehr stark, also da auch so eine Ader haben, sage ich jetzt mal, auf Kinder und Jugendliche zuzugehen und das auch zu verbreiten.
Kannst du mir vielleicht ein Beispiel nennen, wenn ich zum Beispiel auf jetzt Instagram bin, was ich da entdecken kann, dann auf der Seite, die sozusagen dann die Leute dann über die Galerie
publizieren. Ich habe das jetzt akustisch nicht
verstanden. Ein Beispiel, einfach so ein praktisches Beispiel, wie man versucht, dann Jugendliche oder Kinder einfach anzusprechen.
Ja, das ist jetzt natürlich nicht mein Fachgebiet, da fragen wir mal unsere Volontärin.
Oder okay. Geh doch jetzt in der Zwischenzeit schnell, hol Handy raus und geh auf Insta und sag, oh scheiße. Diese ästhetische Erfahrung nochmal. Also ich glaube, dass Kinder ja erstmal ansprechbar sind. Also,
ja, auf jeden Fall.
Die sagen ja nicht, kann mein Kind auch oder ne, wie, das kostet Geld oder so, sondern die reagieren, glaube ich, relativ spontan. Und ich glaube, dass gerade so bildende Kunst, also Bilder und Skulpturen und Installationen, wie sie auch immer alle heißen, Kinder eher ansprechen können, weil die ganz andere Systeme im Gehirn ansprechen. Die müssen nicht lesen, die müssen nicht nachdenken, die sehen was und sagen, oh toll, oh boah, macht mir Angst. Nicht,
also Kinder sind da ganz unverblendet und die haben auch nicht diese Angst davor, so nach dem Motto, oh Gott, ich gehe ins Museum und weiß nichts.
Ja.
Das ist ja die größte Hemmschwelle, die es ins Museum gibt, dass die Leute denken, sie müssen ins Museum gehen und sie müssen da einen kunsthistorischen Vortrag halten. Das ist ja sowieso Quatsch. Sondern das Museum bietet ja Dinge an, Bildwelten an, die meistens auch heute über das Audio-Guides gibt. Man muss auch nicht alles lesen, wenn man das nicht möchte. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, also sich da auch inhaltlich zu informieren und sich da ranzubringen und so weiter. Also das ist das größte Problem aus meiner Sicht oder die höchste Hemmschwelle. Aber, die haben Kinder nicht.
Aber man muss doch Sachen aushalten, glaube ich. Also eine Erfahrung von mir, sehr lange zurück. Marl, ja, Glaskasten, tolles Ding auch. Performance, Uwe Rüth, damals der Chef, der fand Performances gut. Und da saßen sich zwei Menschen gegenüber am Tisch und glotzten sich stundenlang an und redeten kein Wort miteinander. Das war Marina Abramović und Ulay. So. Und das habe ich gesehen und das hat mich so wahnsinnig mitgenommen. Das ist eine der größten Künstlerinnen dieser Welt. Also Marina Abramović, die hat im MoMA in New York so eine Aktion vor 6-7 Jahren gemacht. Da war die Welt zu Gast und jeder, der berühmt war, wollte da sitzen. Oh, und present, durch einen blöden Zufall konnte ich als Jugendlicher das in Marl sehen. Das ist, damals war Marina Abramović irgendjemand für mich. Aber das hat mich unglaublich erschüttert. Ich wollte da über die Absperrung und die Leute da schütteln und sagen, jetzt redet doch mal miteinander. Und das finde ich das Tolle. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von dem Konzept, was Performance ist. Ich wusste nicht, wer Ulay ist. Ich wusste nicht, wer Marina ist. Und trotzdem hat das erreicht. So, und wie kriegt man das hin? Solche Momente, ich bin ja nun crazy, verrückt und was weiß ich, keine Ahnung. Aber wie kriegt das hin, dass wirklich ganz viele Menschen irgendwie berührt werden von Kultur?
Ich meine, ich würde erstmal sagen, jeder wird von was anderem berührt. Ne?
Genau.
Das ist ja natürlich auch irgendwie.
Aber das ist ja das Demokratische. Bei euch, Entschuldigung, genau. Der Laden hat ja Ludwig, hat die Gedenkhalle, hat Landmarken und dann diese Populärkultur. Und bei der Populärkultur, da geht es tatsächlich so um Comics oder hier um. Welche Kamera nehme ich? Ich nehme diese Kamera, um Jacques Tilly. Ja, das ist für mich einer der größten Alltagskünstler, habe ich auch erst spät entdeckt. Der macht die Karnevalswagen in Düsseldorf und er macht die alleine. Also er ist der
mit absolute. Mit seinem Team.
Ja gut, aber die Entwürfe sind von ihm. Ja. Er klebt nicht alle Pappmachés an, aber er ist der Bestimmer. Ja? Und er guckt jedes Jahr, was ist cool, was ist ein Thema. Und der haut so dermaßen auf die Kacke, um das mal zu sagen.
Ist einer der ganz großen Karikaturisten in Deutschland. Und dadurch, dass er mit dem Karneval verbunden ist, wird das schon
wieder nicht so
gesehen.
Ich wollte gerade sagen, wir sind populär. Da gehen, wie viele Leute stehen da beim Karneval? Das ist doch 500.000. Das sind also 500.000 Museumsbesucher.
Der hat eine Pressewirkung international. Ja. International, wirklich, bis nach Asien, bis in den arabischen Raum, bis nach Afrika. Das finde ich ist wirklich eine höchst bemerkenswerte Leistung, in Deutschland, in Düsseldorf, in Oberkassel Bilder zu schaffen, die auf der ganzen Welt verstanden werden. Mhm. Also so ein Statement rauszuhauen, wo alle verstehen, aha, das ist gemeint. Also das ist eine super Qualität, das haben wir natürlich erstmals ausgestellt.
Daran stellt man ja auch fest, dass sozusagen Kunst sozusagen Welten miteinander einfach verbindet und so einen Mittelpunkt von der gesamten Welt irgendwie zusammenfügt. Und ich finde das halt deshalb so interessant, weil sie stellen ja auch Popkultur, glaube ich, Popkunst.
Das ist ja auch Populärkultur.
Genau, stellen sie ja auch aus. Und merkst du sozusagen daran auch, dass da mehr Interesse bei so Kindern und Jugendlichen geweckt wird oder dass Kinder eher so, oh, das ist eine Skulptur, lass uns die mal angucken.
Na, sagen wir es mal so, Kinder und Jugendliche, also vor allem Kinder sind natürlich schon eher in dem Alter, dass die Eltern die ranbringen und die mitbringen, weil die selber das noch gar nicht, also so, ich meine, dass jetzt eine Fünfjährige sagt, lass mal ins Museum gehen, ist wahrscheinlich schon eher ein bisschen ungewöhnlicher. Bei den Jugendlichen ist es so, dass da, also die Erfahrung, die wir so machen, dass die eher untereinander kommen und natürlich in den üblichen Verbünden, Schule und so weiter und so weiter. Also es ist schon was nach wie vor auch stark von den Erwachsenen, würde ich jetzt mal ausgehen. Aber beim Museum haben wir ja auch immer irgendwie das Bedürfnis und vielleicht auch das Problem, wenn man sich die Besucherzahlen anguckt, die Gruppe der jungen Erwachsenen zu bekommen. Also die zum Beispiel alle gerade angefangen, Karriere zu machen und Familie zu gründen und Eigentum anzuschaffen und so weiter und die so busy mit ihren anderen Teilen ihres Lebens sind, dass der Freizeitsektor oder dass das Freizeitfenster, was sie noch haben, relativ klein ist und da häufig dann nicht Museum als erstes auftaucht. Wir merken natürlich jetzt bei solchen Positionen oder wir haben zum Beispiel Ralf König gezeigt oder Walter Mörs gezeigt und so, da merken wir, dass sehr stark auch diese Gruppe zu bekommen ist und auch in größeren Gruppierungen. Also dass man, das ist ja was wir auch gerne wollen, dass man gerne auch zu viert oder zu sechst oder zu acht ins Museum geht, um sich darüber auszutauschen.
Ich muss da direkt reingehen, Entschuldigung, König. Stichwort. Ralf König, das ist der bewegte Mann, um das mal zu sagen. Der hat diese wunderbaren, knollennäsigen, homosexuellen Männer da populär gemacht. Und der wurde jetzt auf einmal angegriffen. Also im Zuge der Gender- und Political Correctness-Debatte, dass er mit Stereotypen arbeitet. Ja. Er hat eine Lesbe, glaube ich, irgendwie gemalt. Und die sah so aus, wie man sich vielleicht klischeehaft eine lesbische Frau gerne vorstellt.
Ich glaube, es war ein Transmann, aber
oder
ist egal.
Ich weiß es nicht, aber es war ein Transmann. Ja. Genau. Aber dann dachte ich mir, Leute, ja, aber Comic funktioniert doch so, dass du flashmäßig, du siehst ein Bild und das ist der reiche Onkel Dagobert und der hat einen Geldspeicher, Und vielleicht sind andere reiche Männer, die haben überhaupt keinen Geldspeicher oder es sind reiche Frauen, die einen Geldspeicher haben. Aber das funktioniert doch über Klischees, damit müssen wir uns doch abfinden. Wie sehr ist Kultur gefährdet, weil immer mehr Leute sagen, nee, das darfst du nicht, das sollst und das musst du. Ich finde, Kultur muss asozial sein erstmal.
Also es ist ganz klar, dass natürlich die Kunst und die Kultur das darf. Ich meine, vielleicht muss auch ausgehalten werden, dass es Leute gibt, die das nicht toll finden und so. Ich glaube, bei Ralf König, ich meine, der ist es ja nun durchaus gewöhnt, angegriffen zu werden. Und als er in den 80er Jahren mit dem bewegten Mann rausgekommen ist, war das ja nun wahrlich noch nicht so, dass in Deutschland irgendwie überall alle Hurra geschrien haben, wenn einer gesagt hat, ich bin schwul und das ist gut so. Das muss man ja mal klar sagen. Nur jetzt wird er bei dieser Geschichte aus der eigenen Ecke angegriffen. Ja. Und zwar von den ganzen Leuten, die eben alle diverse und transgender und bi und ich weiß nicht, was alles irgendwie sind. Und da wird gesagt, du darfst das jetzt nicht mehr so und so darstellen. Und ich glaube, das ist auch das, was er da auch wirklich richtig blöd dran fand. Also, dass seine Sachen kritisiert werden und dass gewisse Leute da nichts mit tun können, okay, aber dass das aus dieser Ecke kam, das fand er, glaube ich, sehr übel.
Aber ich will da den Bogen schließen. Mir ist es passiert, also die durchaus geschätzte Sozialdemokratische Partei Deutschlands, die auch so ein eigenes Kulturforum hat, da denke ich immer, was haltet ihr von Kultur? Also, man sieht es, dass wenn die Landespolitik von der CDU bestimmt wird, dass dann man den Eindruck hat, dass die Kultur einen größeren Stellenwert hat, als wenn das irgendwie bei der SPD im Ministerium im Anhang ist. Also Schule, Familien, Sport, Ferienfreizeiten und Kultur. Ich habe es erlebt mit Wolfgang Thiers oder so, irgendeine Veranstaltung, da dachte ich, was wollen die? Ich bin Kulturschaffender, was wollen die von mir? Bin ich hier der Sozialarbeiter, wenn die Sozialarbeit gescheitert ist, dann kommen die Künstler, dann kriegen die 100 Euro, hier mal Stromkästen an mit den Kindern gegen Gewalt. Dann denke ich mir, Das ist aber auch der falsche Ansatz. Ja, so politisch ist doch falsch gedacht.
Ja,
oder?
Ja, natürlich. Also ich meine, erstens muss nicht alle Kunst oder Kultur politisch sein. Ja. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Also es kann auch das La Polar, also die Kunst für die Kunst, ist heute vielleicht, oder es gibt immer wieder Wellen, wo das nicht so angesagt ist, wie auch immer. Aber letztendlich kann Kunst das natürlich selber bestimmen. Und wenn der Künstler sagt, ich mache das aus den und den Gründen und ich mache das so und so, bin ich der Meinung, habe ich das als Museumsdirektorin nicht zu kritisieren. Ich kann dann vielleicht entscheiden, den stelle ich aus oder den stelle ich nicht aus, weil es mir irgendwie mehr passt oder mehr nicht passt oder mir näher ist oder weil es in unser Programm passt oder wie auch immer. Aber das ist natürlich nochmal ein anderes. Ich bin natürlich absolut der Meinung, dass Kunst und Kultur was ganz Zentrales und was ganz Wichtiges ist und was auch, ich meine, jetzt ist ja immer die Diskussion des Systemrelevanten. Ja, natürlich ist das systemrelevant. Wir sehen ja auch, dass in der sehr, sehr dichten Kulturlandschaft, die zum Beispiel auch ein Land wie Nordrhein-Westfalen ja hat, das muss man ja mal ganz klar sagen, also mit einer großen Theaterdichte, mit einer großen Museumsdichte, ne, mit allen möglichen Dingen, die da sind, dass das ganz, ganz wichtig ist. Und man muss auch mal sagen, dass zum Beispiel gerade hier im Ruhrgebiet ja immer gegen die Krisen der Industrie und der Kohle- und Stahlbereich ist ja auch immer mit Kultur, Ruhrfestspiele, Ruhrtriennale, also mal sowas mal zu nennen, auch vorgegangen ist. Und das ist auch der richtige Weg.
Ich bin bei dem Systemrelevanten. Also ich glaube ja, Kultur ist eher da gewesen als Politik oder sowas. Also als der berühmte Steinzeitmensch angefangen hat, seine Höhlen voll zu malen oder sich am Lagerfeuer, weil er viel Freizeit hatte, Geschichten zu erzählen, das war lange bevor man einen Betriebsrat gewählt hat, glaube ich, oder einen Bürgermeister gewählt hat. Und ich glaube...
Aber einen Ältesten gab es da, glaube ich, auch schon.
Ja, gut. Wurde er gewählt oder hatte der einfach die dicksten Oberarme?
Nee, der hat einfach lang genug durchgehalten.
Also ich glaube, dass die Kultur sehr bestimmt ist. Wenn die Menschen Pyramiden gebaut haben, wenn die große Kathedralen gebaut haben, dann hat sich wahnsinnig viel daraus ergeben. So, dann mussten die Steine behauen können, dann mussten die Bilder malen können, dann mussten die das koordinieren, dass die Menschen was zu essen bekommen und dass sie nach Feierabend irgendwie sich einen trinken und feiern gehen können. Das hängt, glaube ich, sehr, sehr eng zusammen. Ich glaube, ich mag es nicht, wenn wir Kultur immer nur sagen, ich kaufe eine Eintrittskarte für die Oper oder fürs Museum, dann ist es Kultur. Ich bin Kulturschaffender, bei mir fängt das an, wenn ich hier rausgehe.
Ja,
ich bespiele hier Passanten, das merken die gar nicht. So, das mache ich aber. Das ist mir innewohnt. Also, wo wo ist die Kultur alltäglich? Und
ja, sie, und sie umgibt uns natürlich, das ist ja ganz klar. Und Kultur ist auch schon alleine, wir reden ja auch von Kulturkreisen und von kulturellen Räumen. Gerade in der ganzen Corona-Geschichte, wenn man zum Beispiel die Kultur in Japan und in Asien sieht, Masken zu tragen, und die in Deutschland und Europa sieht, da sieht man schon, das sind Kulturen, da klafft jetzt mal nur dieses eine Moment, klafft da auseinander. Vielleicht sind wir in 10 Jahren so, dass das das Normalste der Welt ist, dass wir ständig alle auch mit Masken rumlaufen und das irgendwie auch überhaupt nicht mehr erwähnen, während wir im Moment noch alle irgendwie genervt davon sind. So. Das sind natürlich auch kulturelle Dinge, die in unterschiedlichen Ländern oder wie auch immer da sind. Und das fängt natürlich schon auch, also wie man das heute immer so schön nennt, niederschwellig an. Wenn ich jetzt gleich wieder durch die Stadt gehe, bin ich die ganze Zeit von Kultur umgeben. Ich bin von den Menschen umgeben, die hier die Kultur
die
bringen.
Die kleiden sich
auf eine
bestimmte Art.
Genau, ne? Auf eine bestimmte Art. Ich bin von der Stadtplanung, von der Architektur umgeben. Ich bin aber auch zum Beispiel von, also ich komme ja jetzt aus dem visuellen Bereich, also ich bin ja nur Kunsthistorikerin und kann am besten Bilder lesen. Ich bin aber auch zum Beispiel im Bereich der Werbung oder so etwas auch die ganze Zeit von Bildern umgeben. Mhm. Und diese Bilder sind ja Bilder, die in Traditionen stehen und die sehen anders aus als die Bilder zum Beispiel in Afrika oder auch in Asien oder sonst irgendwie was. Und zum Beispiel bei ganz vielen Dingen der Werbung auch ist das christliche Abendland
wird immer
mit
wieder
drin,
und Hollywood
drin.
Filme, und Hollywood-Filme erzählen im Grunde immer nur die alten Geschichten, oder?
Sowieso.
Was meinst du mit alten Geschichten?
Bitte?
Was meinst du mit alten Geschichten?
Das sind die Geschichten, die in der Bibel schon stehen oder die die Griechen sich erzählt haben. Da ist ein Guter, da ist ein Böser und die kämpfen gegeneinander. Ach. Und die haben gewisse Mittel. Und es geht immer darum, den Bösen zum Guten zu bekehren. Also bei Goethe heißt es nicht ihm was aufs Maul zu hauen, sondern der Böse muss von sich aus den Gedanken haben, ach, es wäre vielleicht gut, wenn ich mit meinem Menschen nett
aber
umgehe.
Mittlerweile, also ich weiß nicht, ich bin nicht so ganz drin, aber mittlerweile geht es ja auch bisschen um Entdeckung anstelle von dieser Gut-Böse, dass man halt eine neue Welt entdeckt. Mir fällt da zum Beispiel der Marsiana ein oder Interstellar oder sowas, dass man Neues entdecken möchte, sei es durch Kunst, sei es durch Wissenschaften, dass es eher darum geht, als einfach um diese klischeehaften Rollen.
Also das ist ein ganz schönes Beispiel. Wir waren gerade im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg, die gerade eine Ausstellung zeigen. Den Titel kriege ich nicht mehr genau irgendwie hin. Helden, Messias, irgendwie. Und die zeigen an der Lebensgeschichte Christi die großen Heldensagen der Menschheit, die bis heute, also Herr der Ringe ist gerade nochmal super, oder Game of Thrones oder so, wo die genau, und es gibt immer irgendeinen Messias, also irgendeiner kündigt an, da wird ein besonderes Kind geboren, dann wird dieses besondere Kind in besonderen Umständen oder irgendwie benannt oder irgendeine Person, dann muss immer eine Reise mit da dranhängen, die hier ist, da ist das zum Beispiel die Reise nach Ägypten, und dann gibt es so verschiedene Stadien und die haben das wirklich sehr, sehr schön mit den Spitzenwerken ihrer Altmeistersammlung, muss man auch mal sagen, und da nochmal gezeigt, wie genau dieses Heldentum, wie diese Geschichten, also wie bis heute, also auch das außerirdische Leben und so weiter, was heute ja viel in Filmen und in Erzählungen und so weiter irgendwie vorkommt, wie das auf, also natürlich, man kann auch noch weiter bis viel weiter in die Antike und auch noch bis nach Ägypten und so weiter zurückgehen, aber dass das uralte Erzählmuster sind, die nur wieder mit neuen Charakteren oder mit neuen Helden oder auch Heldinnen ja mittlerweile auch mal mehr gefüllt werden. Und das fand ich auch nochmal sehr interessant, weil ganz häufig ist es heute so, dass Leute denken, sie hätten das Rad neu erfunden, dabei sind überall die Räder schon um sie drumherum. Ja, also das ist eben, und deshalb ist Kultur ja auch so wichtig oder auch eine gewisse Kenntnis kann ja nicht schaden, weil ganz viele Sachen schon da sind und man kann sich natürlich unglaublich gut davon anregen lassen. Ja, also ich meine, und wenn ich jetzt schon gerade bei Game of Thrones und Herr der Ringe bin, ich meine, die hängen alle total im Mittelalter. Das ist also jeder, der sich schon einmal mit Mittelalter beschäftigt hat, der kann ich Ihnen jeden Stil benennen. Also das ist ja wirklich irgendwie lustig. Manchmal denkt man schon mal, Leute,
es ist die heutige Zeit,
die alle noch was Neues einfallen.
Ja, vielleicht geht es einfach darum, dass man halt sich sozusagen wegträumt, in die Vergangenheit träumt und im Blick jetzt auf die Zukunft, sei es jetzt diese Graffiti-Kunst oder irgendwie diese Popkultur oder so, die, also wenn ich zum Beispiel, ich war jetzt vor kurzem in Dortmund, da sieht man ja überall Graffiti und da war für mich beispielsweise erstmal so.
Da liegt ein Kameramann, der hat die alle gemacht.
Okay. Aha. Das war dann, also jetzt zum Beispiel Schwarz-Graffiti oder sowas halt so unordentlich für mich persönlich erschien, war dann, hat mich so ein bisschen persönlich bedrängt. Das war nicht so das schön anzusehen, würde ich behaupten, aber da steckt ja auch eine bestimmte Art und Weise von Kunst bzw. Kultur dahinter. Haben Sie bereits sowas Ähnliches ausgestellt gehabt, sei es jetzt Graffiti oder so, oder wie den Sie sozusagen
haben. Also Graffiti direkt haben wir jetzt noch nicht ausgestellt, ist aber natürlich im Museen durchaus schon ausgestellt worden. Also das ist jetzt irgendwie kein Novum und Graffiti-Kunst ist ja auch nichts Neues.
Woran lag es, dass das nicht ausgestellt wurde?
Bitte?
Woran lag es, dass das nicht ausgestellt
wurde? Naja, das eine ist immer schwierig, die Wände ins Museum zu kriegen, wenn ich das versuche sagen darf. Also es ist halt ein gebundener, es ist halt an einen Ort gebundene Äußerung. Es gibt natürlich eine Reihe von Ausstellungen, die sich zum Beispiel mit diesen Entwicklungen der verschiedenen Zeichen, da gibt es ja auch genau, also ich bin da jetzt überhaupt keine Fachfrau für, aber verschiedene Schulen würde man das kunsthistorisch nennen, also wo dies und das mit umgegangen ist. In den 80er Jahren hat ja zum Beispiel Klaus Peyer, ist ja ein wichtiger Graffiti-Künstler zum Beispiel aus den 80ern gewesen, der irgendwie ganze Häuserfassaden besprüht hat, vor allem im Rheinland, in Köln und in Aachen eben auch, deshalb kenne ich das auch. Also so, das ist jetzt auch, also Graffiti-Kunst an sich ist jetzt eigentlich auch nichts besonders
Nägle,
Neues.
Ist der Schweizer, Nägle der große
zum Beispiel
Schweizer
ist Nägle. Einer der ganz großen.
Nein, da muss ich widersprechen, erheblich widersprechen, weil das Problem bei Graffiti ist, dass sie so schnell museal wurde, also schneller, als sie sich entwickelt hat. Also der berühmte Film Wild Style aus dem Anfang der 80er Jahre, also der ist 83 oder so gemacht worden, da ging es um den Ausverkauf des Graffitis, der Street Art, weil man auf einmal in Galerien wollte und in Museen wollte. Das ist ja zweischneidig. Das ist ja nicht, dass die Museen das ausstellen, weil das sagen ja viele, hey, wenn du im Museum bist, bist du sowas von lost und verlogen und Establishment und sowas alles. Finde ich ein bisschen, also einfach nur zu sagen, jetzt, wir machen mal Graffiti, dann sind wir cool. Das sieht dann auch immer so aus, als wenn der Onkel so kommt und sagt, hey.
Ja, und gerade die Graffiti-Szene.
Also es gibt ja trotzdem einen Grund, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt raus und besprühe eine Wand, das ist ja nicht.
Aber das ist uralt, Entschuldigung, das ist uralt. Also im Reichstag in Berlin, da gibt es die restaurierten Graffiti von russischen Soldaten, die sich da verewigt haben. Das ist ja uralt. Im Grunde sind die Höhlen in Frankreich Graffiti, oder?
Ja, aber es ist ja auch eine Äußerung im Stadtraum und im öffentlichen Raum. Das und für ganz viele der Sprayer gehört auch, ich sag mal, dieser gewisse Kitzel und dieses gewisse, was zu machen, was eben nicht ne, vielleicht, also vielleicht kommt man da heute nicht mehr, ich weiß nicht, für ins Gefängnis und so, aber was natürlich irgendwie nicht so ganz, das spielt irgendwie auch oft mit eine Rolle und eben sozusagen seine eigene Meinung und sein eigenes Bild und seinen eigenen, also vieles arbeitet ja auch mit Schrift, ja, also da in den Stadtraum zu bringen, das ist da einfach eine wichtige Äußerung, die damit zusammenhängt. Ne?
Aber weil ich so ein bisschen auf die Uhr gucke, noch mal zwei Sachen. Das Systemrelevante, um es mal ganz banal runterzuziehen. Demnächst ist eine Wahl, also so eine Kommunalwahl hier im Ruhrgebiet, in NRW. Spielt die Kultur da noch eine Rolle? Es gab mal eine Wahl 1979 oder sowas, da wurde in Bochum die Serra Skulptur am Bahnhof gestellt. Da wurde die plakatiert. Ja, dieser Dreck muss weg. Das war ein Wahlkampfargument. Gibt es solche Argumente noch?
Also da hat einer der Kandidaten damals in Bochum gesagt, wenn ihr mich wählt, kommt das Ding da weg. Also das, nee, im Ernst, also das finde ich jetzt auch etwas.
Ja, aber das ist doch schön, wenn man so ernst genommen
wird. Klare Aussagen, das kann man jetzt nicht. Also ich würde sagen, es ist wie immer, wenn es einen Streitpunkt wie diese Arbeit von Richard Serra gibt. Also, dass irgendwo im öffentlichen Raum was hingestellt wird, was alle irgendwie nicht leiden können oder wie auch immer.
Ist ja ein bisschen auch wie in Amerika aktuell mit diesen Denkmälern und so.
Genau, ganz genau. Also wenn, genau, das ist bei Kunst im öffentlichen Raum, dann könnte ich mir vorstellen, ich wüsste zwar im Moment gerade nicht, wo das hier sein soll, aber könnte ich mir vorstellen, dass sich da auch nochmal eine Bürgerinitiative oder wie zusammenfindet und sagt, das muss hier weg und das wollen wir hier nicht und das verschandelt unsere Stadt und was auch immer dann da irgendwie ist. Ich denke, dass natürlich, also gerade jetzt in Corona-Zeiten überlagert diese ganze Pandemie-Geschichte und natürlich auch die Angst davor, wie geht es wirtschaftlich und so weiter, das sicherlich schon sehr. Ob das jetzt hier im Ruhrgebiet die Kultur so für den Wahlkampf so wichtig ist, weiß ich jetzt nicht. Aber es gibt natürlich schon immer wieder auch Städte und auch Zeiten, also wo die Kultur auch im Wahlkampf, ja klar, auch eine Rolle spielt.
Aber dann frage ich nochmal anders. Wenn ich jetzt wählender Mensch bin hier im Ruhrgebiet und ein bisschen Interesse habe an dieser formalen Kultur, Opernhaus, Theater, Museum, wie sie alle heißen, worauf soll ich denn da achten? Bei diesen ganzen Wahlkampfversprechen, glaube ich den Politikern oder streichen die nachher sowieso das Geld für die Kultur als erstes zusammen?
Ja, gut, ich meine, das
die
ist ja
Politiker.
Jetzt, das ist, genau, das ist ja jetzt eine Frage, die kann man natürlich so pauschal und so nicht beantworten. Also ich glaube, dass es einfach überhaupt wichtig ist, immer wieder auch die Stimme zu erheben und zu sagen, für uns in unseren Städten ist es wichtig, dass es diese und jene Einrichtungen, zum Beispiel die soziokulturellen Zentren, ist ja auch sowas sehr Ruhrgebietsmäßiges und so, die ja auch auf kleinster Flamme vor sich hin köcheln, was Geld anbelangt, was da reingegeben wird und trotzdem eine ganz große Bedeutung haben und so. Und ich glaube, es ist wichtig, dass immer wieder alle sagen, das ist uns wichtig und das wollen wir. Und das eben auch, also ich meine, man spricht ja auch mit Politikern und Politikerinnen, drin und das da auch nochmal kundtun. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mal auf Oberhausen und mal was Lobendes sagen darf, also in Oberhausen ist es so, wir haben ja einen Kulturdezernenten, der auch Kämmerer ist, der total für die Kultur ist, der sich immer für uns einsetzt und wir haben auch einen Oberbürgermeister und der eine, also die sind nicht von der gleichen Partei, die beiden, und die setzen sich beide sehr, sehr für die Kunst und für die Kultur in Oberhausen ein, und da muss man mal ganz klar sagen, das sind ja auch immer die sogenannten weichen Standortfaktoren, die haben eben auch verstanden, dass diese Stadt durch die kulturellen auch Errungenschaften, die sie ja hat, auch durch den Hilmar Hoffmann und so weiter, und das sowas, ich meine, wie die Kurzfilmtage oder wie natürlich der Gasometer, der ja, weiß ich nicht, 500.000 Besucher im Jahr anzieht und so weiter, so groß sind wir leider nicht ganz, aber dass das natürlich für eine Stadt ganz von ganz großer Bedeutung ist und auch so ein Stadttheater für eine Stadtgesellschaft auch von ganz, ganz großer Wichtigkeit, und ich glaube, dass es wichtig ist, dass immer wieder alle das der Politik auch sagen.
Gut, dann nochmal die Frage zu Corona. Also ich auf der anderen Seite auch als Kulturschaffender habe auch diese 9.000 Euro Soforthilfe kassiert, weiß, dass ich die nicht behalten darf, weil ich nicht genügend Betriebsausgaben habe. Dann kommt Frau Grütters in Berlin und sagt, 1 Milliarde für die Kultur. Und dann denke ich mir, am Ende, wenn Corona irgendwann vorbei ist, wird jedes Museum eine neue Klimaanlage haben. Die werden alle elektronisch noch viel besser vertreten sein als jemals zuvor. Nur es wird keinen einzigen Künstler mehr geben, der sich das erlauben kann.
Ja. Also es ist schon, das sehe ich auch, ein Riesenproblem. Es ist natürlich immer leichter für die Politik, Institutionen zu fördern als Einzelpersonen und so weiter. Da sehe ich auch ganz großen Nachbesserungsbedarf und ich habe da auch wirklich sehr große Befürchtungen, dass gerade im Bereich der Kunst und Kultur, also ich glaube im Bereich der Musik, es ist ja auch ganz furchtbar, auch der Schauspielerei und auch Leute, die sonst gut im Geschäft sind, also Gerburg Janke kommt ja aus Oberhausen zum Beispiel, wir sind auch befreundet, die können jetzt auf einmal alle von jetzt auf gleich nicht mehr auftreten, und zwar von jetzt auf gleich. Ja. Von heute noch Vorstellung, morgen zu. Und da wird, glaube ich, auch viel kaputt gehen. Und das ist ein Riesenproblem. Und da müsste Politik sich tatsächlich sehr zügig Mechanismen überlegen, wie das Geld auch bei den richtigen Leuten ankommt. Das ist ganz klar. Könnte man ja vielleicht mal in die ganzen Versorgungsämter und so weiter gucken. Eigentlich sind ja in anderen Stellen auch Strukturen da, wo Förderung und so weiter für Bedürftige nötig ist. Und das müsste man jetzt mal schnell irgendwie auf die Corona rausbringen.
Ja, vor allen Dingen möchten wir das machen. Also ich glaube, das Geld ist ja an dritter, vierter Stelle erstmal nicht das machen. Ja, ich möchte wieder vor Publikum treten können und denen was erzählen können, mit denen zusammen Zeit verbringen. Ja. Sag dein Abschlussstatement, wir haben nicht mehr so viel.
Ich habe eher eine Frage sozusagen. Dieses Jahr ist ja dieses Beethoven-Jahr, ich mache ja selbst Musik auch, und wir haben halt mega viele Sachen geplant gehabt, wo wir auch einfach in der Öffentlichkeit eher präsenter sein könnten mit dem, was wir halt machen, was eigentlich nicht so präsent ist. Und aufgrund halt von Corona musste halt alles abgesagt werden, wie bei allen anderen Künstlern und Musikern halt auch. Und wie stellt man sich jetzt die nächsten Schritte vor, dass man diese Musiker, diese Künstler halt unterstützt? Haben Sie dann eine Möglichkeit?
Also ich bin Museumsdirektorin, keine Ahnung.
Das war so sagen. Aber was wäre sozusagen Ihre optimale Vorstellung davon, dass jetzt die aufgrund sozusagen dieser Situation, in der wir jetzt hineinversetzt sind, wie man optimal jetzt mit diesen Leuten dann umgehen würde und unterstützen würde?
Ja, meines Erachtens müsste es da vielleicht so eine Art von Hochrechnung geben, wie viele Auftritte und so man das gemacht hätte, und dann müsste vielleicht prozentual, keine Ahnung was, Betrag X dann irgendwie gezahlt werden, könnte ich mir jetzt so mal als ein Szenario vielleicht vorstellen. Ich persönlich fände es unglaublich wichtig, dass möglichst schnell, aber da wir sind ja jetzt schon dabei, auch alles langsam wieder zu öffnen und so, aber möglichst schnell die Situation so hergestellt wird, dass alle auch wieder auftreten können. Wobei natürlich ja, keine Ahnung, ich sehe das im Moment noch nicht. Auch wir machen noch keine Veranstaltung. Zum Beispiel auch bei uns ist es so, also wir hatten auch in unserer Rudolf-Holtappel-Ausstellung, die wir im Moment gerade zeigen, eine ganze Reihe, oder auch bei Jacques Tilly eine ganze Reihe von Veranstaltungen. Ich sage auch mal, wir hatten zum Beispiel Frank Gosen eingeladen und so. Ja, das muss ganz zügig meines Erachtens wieder kommen, dass die Auftritte wieder gehen und dass da ja Möglichkeiten geschaffen werden, dass das auch geht.
Ich war bei dem rührenden Moment dabei, wo Frank Gosen auf die Bühne trat letzte Woche und sagte, das war mein erster Auftritt seit dem 10. März dieses Jahres. Zwei Sachen noch. Ich glaube, nicht nur die Wurst, auch die Kultur ist systemrelevant. Und jetzt möchte ich noch den Werbeblock für die Galerie in Oberhausen. Bitte schön, einmal überzeugt jetzt mal die Kollegin da drüben, warum sie möglichst bald nach Oberhausen in die Ludwig-Galerie.
Ja, also ich kann alle nur ganz herzlich zu uns in die Ludwig-Galerie Schloss Oberhausen einladen. Wir zeigen immer sehr ungewöhnliche Ausstellungsformate. Ich denke, das kann man so sagen. Wir haben eben ganz viel, wir zeigen Comic und Karikatur, wir zeigen aber auch immer große Fotoausstellungen. Wir haben zum Beispiel Corona hat es mir zugemacht. Am Anfang des Jahres eine sehr, sehr erfolgreiche Ausstellung mit den Fotografien von Linda McCartney gehabt. Die können Sie jetzt nicht mehr sehen, aber so. Im Moment zeigen wir gerade Rudolf Holtappel. Das ist ein wichtiger Fotograf aus Oberhausen, wo Sie das Ruhrgebiet, aber auch zum Beispiel die Menschen im Warenhaus und so weiter kennenlernen können. Und der Kunstverein stellt bei uns im kleinen Schloss aus. Da wird Baha Batwant und Dieter Nuhr, der ja auch als Fotograf eine große Rolle spielt, gerade gezeigt. Also kommen Sie bitte und besuchen Sie uns. Und alle, die das Schloss Oberhausen nicht kennen, wir liegen ganz toll. Wir liegen in einem großen Park. Es ist wirklich eine der, also ich sage immer, wir sind der schönste Ort von ganz Oberhausen. Und das kann man dann auch noch kennenlernen.
Und aus technischen Gründen sagen wir jetzt, das war's für heute. Vielen Dank an alle. Sagst du auch noch was?
Ich sag tschüss.
Ja, ich sag auch danke. Tschüss. So.